Kürzlich hat mich eine zufällige Bemerkung an ein Mädchen erinnert, in das ich in meiner Jugend verliebt war. Und da habe ich begonnen, davon zu erzählen. Obwohl ich sie seit 48 Jahren nicht mehr gesehen hatte, stellte ich fest, dass ich mich deutlich an sie erinnerte und trotz des langen Zeitraums, der uns einander entfremdet hatte, noch immer lebhaft an ihr interessiert war. Sie war noch nicht 15, als ich sie kennenlernte. Es war im Sommer. Sie fuhr im Mississippi abwärts von St. Louis nach New Orleans auf Einladung eines Verwandten, der Lotse auf der John J. Roe war. Ich kannte die Besatzung dieses Dampfers gut, denn ich hatte einmal als Rudergänger im Lotsenhaus gearbeitet. Es war ein Frachtschiff. Obwohl es keine Passagiere befördern durfte, hatte es immer ungefähr ein Dutzend an Bord. Sie durften mitfahren, weil sie nicht registriert waren. Sie zahlten nichts, galten als Gäste des Kapitäns und niemand konnte verantwortlich gemacht werden, wenn ihnen etwas Lebensgefährliches zustieß. Es war ein herrlicher alter Schlepper mit einem sehr geräumigen Maschinendeck. Genau der richtige Ort für Tanzvergnügen im Mondschein und lustige Spiele bei Tage. Und die fanden auch immer statt. Es war ein bezaubernd gemächliches Schiff. Das langsamste auf unserem Planeten. Flussaufwärts konnte es nicht einmal eine Insel überholen. Flussabwärts war es langsamer als die Strömung. Aber es war ein Traum von einem Dampfschiff. Mark Leavenworth, der Kapitän, war ein Riese. Und so gastfreundlich und gutmütig, wie Riesen eben sind. Sein Bruder Seb war ebenfalls einer. Er hatte die gleichen Eigenschaften und außerdem ein Lachen, das man von Vicksburg bis Nebraska hören konnte. Er war der eine Lotse, Beck Jolly der andere. Jolly sah sehr gut aus, bewegte sich elegant, war intelligent und leutselig. Ein feiner Kerl mit den Manieren eines Herzogs, falls das übertrieben klingt, mit denen eines Grafen. Es war ein Genuss, Beck Jolly zu beobachten. Heute trifft das nicht mehr zu. Als ich ihn vor 4 Jahren wieder sah, hatte er weiße Haare und nicht gerade viel, 2 Garnituren Wangen und eine stufenförmige Kinnpartie. Im Großen und Ganzen sah er aus wie ein Gasbehälter. Auf der John J. Roe waren die Angestellten, die Offiziere, der Chefsteward und die Besatzungsmitglieder aller Ränge einfache Menschen, die von Kameradschaftlichkeit überströmten und die Milch der frommen Denkungsart in den Adern hatten. Sie alle waren auf Farmen in Indiana aufgewachsen und hatten die schlichte bäuerliche Lebens- und Denkweise mit auf den Dampfer gebracht und dort heimisch gemacht. Während der Fahrt erinnerte nichts daran, dass man an Bord eines Dampfschiffes war. Man glaubte, auf einer schwimmenden Farm zu sein. Etwas Angenehmeres kann man sich auf der ganzen Welt nicht vorstellen. In den Tagen, von denen ich berichte, war ich aus dem Paradies der John J. Roe vertrieben. Ich arbeitete für Brown und stand am Ruder der Pennsylvania, eines schnellen Passagierdampfers, der bald darauf explodierte. Ein Unglück, das meinen Bruder Henry das Leben kostete. Auf einer denkwürdigen Fahrt traf die Pennsylvania in New Orleans ein. Und als sie vor Anker ging, entdeckte ich, dass ihr Heck über die Reling des Vorderdecks der John G. Roe ragte. Ich ging achtern, kletterte über die Reling vor den Damenkajüten und sprang an Bord der Roe, wo ich auf dem bewussten geräumigen Maschinendeck landete. Es war, als ob ich nach langer Abwesenheit ins heimatliche Farmhaus zurückkehrte. Die Leavenworths und die übrigen Mitglieder dieser sympathischen Familie von schifffahrtsbeflissenen Hinterwäldlern und Bauernburschen wiederzusehen und mit Handschlag zu begrüßen, machte mir so viel Freude, als hätte ich Blutsverwandte getroffen. Wie gewöhnlich war ein Dutzend Passagiere da, männliche und weibliche, junge und alte, und wie gewöhnlich waren es warmherzige, liebenswerte Menschen, wie die Farmer auf der John J. Roe sie gern hatten. Und nun schwebte aus ihrer Mitte mir vor die entzückten Augen jenes zerbrechliche Mädchen, von dem ich gesprochen habe. Jenes Mädchen aus der entlegenen Gegend im Herzen Missouris, in das ich mich augenblicklich verliebte. Ein natürliches, schlichtes, liebreizendes Kind, das noch nie im Leben von daheim fort gewesen war und das die Frische und den Duft der heimatlichen Prärie den ganzen langen Weg mit sich gebracht hatte. Ich glaube, den Rest kann ich in ein paar Worten erzählen. Die wachen Stunden der nächsten 3 Tage verbrachte ich keine 10 Zentimeter von dem Mädchen entfernt. Dann gab es plötzlich eine Störung. Sepp Leavenworth kam achtern gerannt und rief, die Pennsylvania läuft aus. Ich rannte so schnell ich konnte. Als ich auf das große Maschinendeck hinausstürzte, glitt die Pennsylvania Backbord vorbei. Ich machte einen Hechtsprung und erreichte den Anschluss im allerletzten Moment. Meine Fußspitzen fanden Halt am Deckvorsprung, meine Finger klammerten sich an der Reling fest und ein Steuermannsmaat griff nach mir und zerrte mich an Bord. Jenes anmutige, reizende Kind hieß Laura M. Wright. Ich sah sie in ihrer unberührten Jugendblüte deutlich vor mir, mit den herabhängenden Zöpfen und dem weißen Sommerkleid, in dem sich der Wind jener längst vergangenen Mississippi-Tage fing. All das sah ich vor mir, als ich vergangenen Samstag von ihr erzählte. Und ich schloss meine Geschichte mit den Worten, ich habe sie nie wieder gesehen. Seit wir uns trennten, sind 48 Jahre, 1 Monat und 27 Tage vergangen, und wir haben seitdem kein Wort voneinander gehört. Als ich vergangenen Mittwoch von Fairhaven nach Hause kam, fand ich einen Brief von Laura Wright vor. Er erschütterte mich zutiefst. Die Zöpfe fielen ab. Das junge Pfirsichgesicht verschwand und mit ihm das bauschige, kurze Kleidchen. Und statt des sorglosen kleinen Mädchens aus der Zeit vor 48 Jahren sah ich im Geist die verbrauchte, leidgebeugte, 62-jährige Witwe vor mir. Laura bat mich in ihrem Brief um finanzielle Hilfe für sich und ihren körperbehinderten Sohn, der, wie sie beiläufig erwähnte, 37 ist. Sie ist Lehrerin. Sie braucht dringend $1,000 und ich habe sie ihr geschickt. Eine schreckliche Welt ist das. Eine teuflische Welt. Als ich dieses Kind kennenlernte, war sein Vater ein angesehener Richter bei einem hohen Gericht im mittleren Missouri. Zu jener Zeit und in jener Gegend galt er als reicher Mann. Was hatte dieses Mädchen getan? Welches Verbrechen hatte es begangen, dass es im Alter mit Armut und Mühsal bestraft werden musste? Aber ich lasse dieses Thema lieber fallen, bevor ich in Zorn gerate und indiskret werde. Herrgott nochmal! Endlich haben wir wieder von meiner lange verschollenen kleinen 14-jährigen Liebe aus der Zeit vor fast 50 Jahren gehört. Es schien allmählich, als hätten wir sie erneut aus den Augen verloren. Sie hielt sich bei verschiedenen alten Freunden in Missouri auf und wir konnten keine Verbindung mit ihr aufnehmen. Wir glaubten, sie sei nach Kalifornien heimgekehrt, wo sie als Lehrerin tätig ist, und sandten den Scheck dorthin. Er wurde ihr 2 Monate lang nachgeschickt und erreichte sie endlich vor 3 oder 4 Tagen in Columbia, Missouri. Sie hat einen reizenden Brief geschrieben, der viel Charakter verrät. Und dieser Charakter ist es, der mich in der 62-Jährigen das kleine 14-jährige Mädchen von einst wiederfinden lässt. Als sie damals auf der John J. Roe flussabwärts zurückfuhr, lief das Dampfschiff auf einem Baumstumpf auf und es schien, als würde es in wenigen Minuten auf den Grund des Mississippi sinken. Es wurde rasch zum Ufer gesteuert unter großer Aufregung und viel Geschrei. Es erging Befehl an alle, das Schiff sofort zu verlassen. Das geschah und zuerst schien niemand zu fehlen. Dann entdeckte Youngblood, einer der Lotsen, dass seine kleine Nichte sich nicht unter den Geretteten befand. Er und der alte Mart Davis gingen an Bord des sinkenden Schiffes, schlugen gegen Lauras Tür, die sie versperrt fanden, und schrien, sie solle herauskommen, es sei keine Sekunde zu verlieren. Sie antwortete gelassen, mit ihrem Reifrock sei etwas nicht in Ordnung und sie können noch nicht kommen. Sie sagten, lass doch den Reifrock sein, komm ohne ihn raus, für Lappalien ist jetzt keine Zeit. Sie aber erwiderte so ruhig wie zuvor, dass sie erst kommen würde, wenn der Reifrock repariert sei und sie ihn angezogen habe. Sie hielt Wort und ging in aller Ruhe an Land, natürlich vollständig angekleidet. An diesen Vorfall dachte ich, als ich heute früh Ihren Brief las. Und die Erinnerung trug mich so weit in die ferne Vergangenheit zurück, dass ich sie noch einmal zu erleben glaubte. Dass ich noch einmal der unbekümmerte, leichtsinnige junge Bursche war. Dass die vielen inzwischen verflossenen Jahre versanken und mit ihnen mein gegenwärtiges Dasein und meine weißen Haare. Ich eignete mir meine Bildung nicht nur in der Volksschule in Hannibal ein, sondern auch im Zeitungsbüro meines Bruders Orion, wo ich jede nur mögliche Position bekleidete, sogar die eines Redakteurs. Meine literarischen Erzeugnisse fanden im ganzen Ort Beachtung, nicht aber Bewunderung, Behauptung meines Bruders. Orion Clemens wurde 1825 in Jamestown, Tennessee, geboren. Er war das erste Kind meiner Eltern. Nach ihm kamen unsere Schwestern Margaret, die 1839 im Alter von 9 Jahren in Florida, Missouri, starb, dem Dorf, in dem ich geboren wurde. Pamela, die Mutter von Samuel A. Moffett, die zeitlebens krank war und vor einem Jahr, Ende März 1905, in der Nähe von New York ungefähr 75-jährig starb. Und außerdem unser Bruder Benjamin, der 1842 als 10-Jähriger starb. Orion verbrachte seine Kindheit in der winzigen Blockhaussiedlung in Jamestown, droben in den sogenannten Knobs von Ost-Tennessee. Die spärliche Bevölkerung bestand aus primitiven Menschen, die ebenso wenig von der Welt wussten wie das andere Getier, das in den Wäldern ringsum wild lebte. Die Familie zog nach Florida und dann, als Orion 10 Jahre alt war, nach Hannibal. Als er 15 oder 16 Jahre war, wurde er nach St. Louis geschickt, um als Drucker zu lernen. Eine seiner charakteristischen Eigenschaften war seine Begeisterungsfähigkeit. Jeden Morgen nach dem Aufwachen beschäftigte ihn irgendetwas und ließ ihn den ganzen Tag nicht mehr los. Nachts war es vorbei. Aber am nächsten Morgen war er bereits von einer neuen Idee besessen, bevor er noch fertig angezogen war. So brachte er sein Leben lang jährlich 365 feurige Begeisterungsanfälle hinter sich, bis er starb. In der Morgenfrühe, mit der Feder in der Hand, am Tisch sitzend, die brennenden Projekte des Tages notierend und sich darauf vorbereitend, ihr Aufflammen und den Rauch, den sie verursachen würden, zu genießen, bis die Nacht sie auslöschen würde. Er starb mit 72. Aber ich habe eine andere auffallende Eigenschaft vergessen. Seine tiefe Schwermut, seine Verzagtheit und Verzweiflung. Sie stellte sich bei ihm tagtäglich neben der Begeisterung ein. So war jeder Tag für ihn geteilt. Nein, nicht geteilt, sondern von Sonnenaufgang bis Mitternacht, abwechselnd erfüllt von strahlendem Sonnenschein und schwarzem Gewölk. Tag für Tag war er der fröhlichste und hoffnungsvollste Mensch, den man sich denken kann, Tag für Tag aber auch der unglücklichste von allen. Während seiner Lehrlingszeit in St. Louis tat er mehreren Kirchen bei, einer nach der anderen, und unterrichtete in Sonntagsschulen. Immer wenn er seine Konfession änderte, wechselte er auch die Sonntagsschule. Ebenso unbeständig war er in der Politik. Heute Whig, nächste Woche Demokrat, und die folgende Woche irgendetwas Neues, das er gerade auf dem politischen Markt entdeckt hatte. Ich kann sagen, dass er sein Leben lang die Konfession änderte und den Szenenwechsel genoss. Ich muss aber auch sagen, dass seine Aufrichtigkeit nie bezweifelt, seine Wahrhaftigkeit nie in Frage gestellt wurde und in Geschäfts- und Geldangelegenheiten unterlag seine Redlichkeit nie dem geringsten Zweifel. Trotz seiner Launenhaftigkeit und Unbeständigkeit hatte er feste, absolut unerschütterliche Grundsätze. Er war die seltsamste Mischung, die je in Menschengestalt aufgetreten ist. Ein Mensch wie er handelt stets impulsiv und ohne zu überlegen. Orion war ebenso. Alles, was er tat, tat er aus Überzeugung, mit Begeisterung und mit großspurigem Stolz. Und ganz gleich, was es war, ob gut, schlecht oder belanglos, er büßte immer in Sack und Asche dafür, bevor noch 24 Stunden verflossen waren. Pessimisten werden geboren, nicht erzogen. Optimisten werden geboren, nicht erzogen. Aber Ich glaube, dass von allen Menschen, die ich jemals kannte, er der Einzige war, in dem Pessimismus und Optimismus sich genau die Waage hielten. Außer in ganz grundsätzlichen Fragen war er so unstet wie Wasser. Er träumte ständig. Er war von Geburt an ein Träumer. Und diese Veranlagung brachte ihn hin und wieder in Schwierigkeiten. Mit 23 oder 24 Jahren, als er Geselle geworden war, hatte er eines Tages die romantische Idee, unangemeldet nach Hannibal zu kommen, um der Familie eine freudige Überraschung zu bereiten. Hätte er uns benachrichtigt, dann hätte er erfahren, dass wir umgezogen waren, dass jetzt unser Hausarzt, Dr. Meredith, der alte Seebär mit der tiefen Stimme, in unserem früheren Haus wohnte und dass in Orions einstigem Zimmer die beiden überreifen, unverheirateten Schwestern des Doktors hausten. Orion kam mitten in der Nacht mit dem Dampfer an und machte sich mit der üblichen Begeisterung auf den Weg. Mit Feuereifer wollte er seinen romantischen Plan durchführen und schon im Voraus genoss er die Überraschung. Er genoss immer alles im Voraus. Das war so seine Art. Niemals konnte er ein Ereignis abwarten. Immer musste er es in seinen Träumen vorwegnehmen und genießen. Daher befriedigte ihn manchmal das tatsächliche Ereignis weniger als jenes, das ihm seine Fantasie vorgespielt hatte. Es war also ein Verlustgeschäft, wenn er aus dem Traum Wirklichkeit werden ließ. Als er das Haus erreicht hatte, ging er zum hinteren Eingang, zog seine Stiefel aus, schlich die Treppe hinauf und betrat das Zimmer der alten Jungfern, ohne jemanden im Schlaf zu stören. Er zog sich im Dunkeln aus und kroch ins Bett. Als er jemand neben sich spürte, war er nicht allzu überrascht. Er glaubte, es sei unser Bruder Ben. Es war Winter, im Bett war es gemütlich und die Anwesenheit des vermeintlichen Ben trug zu dieser Gemütlichkeit bei. So schlief Orion ein, tief befriedigt vom bisherigen Verlauf des Unternehmens und glücklichen Träumen von den Ereignissen des nächsten Morgens hingegeben. Aber vorher musste notwendigerweise etwas anderes geschehen. Und das geschah jetzt. Die alte Jungfer, die nicht mehr genug Platz hatte, wurde unruhig, stieß um sich und protestierte in halbwachem Zustand gegen die Beengung. Ihre Stimme lähmte Orion. Er konnte keinen Finger mehr rühren. Er konnte nicht mehr atmen. Und dann begann die Eingezwängte um sich zu tasten, berührte den Backenbart, den Orion sich neu zugelegt hatte, und schrie: »Oh Gott, es ist ein Mann!« Das löste Orions Erstarrung, und im Bruchteil einer Sekunde war er aus dem Bett und suchte im Dunkeln nach seinen Kleidern. Da die beiden Jungfern zu schreien begannen, hatte er keine Zeit, alles mitzunehmen. Er floh mit den Kleidungsstücken, die er erwischen konnte, rannte zur Treppe, wollte hinunter und war wieder gelähmt vor Schreck, denn er sah, wie sich eine schwache gelbe Kerzenflamme die Treppe heraufbewegte. Orion vermutete, dass Dr. Meredith die Kerze trug, und das stimmte auch. Er war zwar nur äußerst spärlich bekleidet, aber dennoch gut gerüstet für eine solche Begegnung. Er hielt ein Schlachtmesser in der Hand. Orion rief ihm etwas entgegen und rettete dadurch sein Leben, denn der Doktor erkannte seine Stimme. Dann berichtete er in dem Seemannsbass, den ich als kleiner Junge so bewundert habe, von den Veränderungen im Haus, sagte ihm, wo die Familie Clemens zu finden sei, und schloss mit dem ziemlich überflüssigen Ratschlag, er solle es ihm mitteilen, falls er wieder einmal ein solches Abenteuer plane. Ein Rat, den Orion wahrscheinlich Zeit seines Lebens nicht mehr nötig hatte. Als mein Vater 1847 starb, kam dieses Unglück, wie es so oft der Fall ist, gerade in dem Augenblick, als unser Schicksal sich gewandelt hatte und es uns nach mehreren Jahren bitterer Armut und Entbehrung wieder besser ging. Diese Armut hatte die unehrenhafte Handlungsweise von Ira Stout über uns gebracht, dem mein Vater mehrere tausend Dollar geliehen hatte, zu jener Zeit und in jener Gegend ein Vermögen. Mein Vater war gerade zum Sekretär des Nachlass- und Vormundschaftsgerichtes ernannt worden. Dieser bescheidene Aufschwung genügte uns und unserem Ehrgeiz. Darüber hinaus aber war mein Vater so geschätzt und in der ganzen County so hoch geachtet, dass alle glaubten, er würde dieses ehrenvolle Amt auf Lebzeiten behalten. Gegen Ende Februar wurde er in der Kreisstadt Palmyra vereidigt. Auf dem 12-Meilen-Ritt nach Hause geriet er in einen Sturm mit Graupel und Regenschauern und kam halb erfroren daheim an. Er hatte sich eine Rippenfellentzündung geholt und starb am 24. März. So kamen wir um unser neues, großes Glück und befanden uns wieder in tiefer Armut. Das ist eben der Lauf der Welt. Die Familie Clemens hatte also wieder einmal keinen Pfennig. Mein Bruder Orion kam erst 2-3 Jahre nach dem Tod meines Vaters wieder nach Hannibal. Bis dahin blieb er in St. Louis. Er war Druckergeselle und Lohnempfänger. Von seinem Lohn unterstützte er meine Mutter und meinen Bruder Henry, der 2 Jahre jünger war als ich. Meine Schwester Pamela steuerte ihr Teil bei, indem sie Klavierunterricht gab. So schlugen wir uns durch, wenn auch recht mühsam. Ich war keine Belastung für die Familie, da ich sofort nach dem Tod meines Vaters aus der Schule genommen wurde und beim Hannibal-Kurier als Druckerlehrling begann. Mr. Emmond, der Herausgeber und Besitzer der Zeitung, bot mir die übliche Lehrlingsvergütung. Das heißt Essen und Kleidung, aber kein Geld. Die Kleidung bestand aus 2 Anzügen im Jahr. Einer davon stand nur auf dem Papier. Der andere wurde nicht gekauft, solange Mr. Emmons abgelegte Anzüge hielten. Da ich nur etwa halb so groß wie Mr. Emmond war, hatte ich in seinen Hemden immer das ungemütliche Gefühl, als befände ich mich in einem Zirkuszelt, und seine Hosen passten mir erst, wenn ich sie bis zu den Ohren hochkrempelte. Außer mir waren noch 2 Lehrlinge da. Der eine, Wells McCormick, war 17 oder 18 und ein Riese. Da er in Mr. Emmons Anzüge passte wie die Kerze in die Kerzenform, war er gewöhnlich dem Ersticken nahe, vor allem im Sommer. Er war ein unbekümmertes, übermütiges, bewunderungswürdiges Geschöpf. Er hatte keine Grundsätze. Und es war herrlich, mit ihm zusammen zu sein. Zuerst mussten wir 3 Lehrlinge in der Küche bei der alten Negerköchin und ihrer sehr hübschen, klugen und manierlichen Tochter, einer jungen Mulattin, essen. Zu seinem eigenen Vergnügen, er tat im Allgemeinen nichts zum Vergnügen anderer, machte Wells ununterbrochen hartnäckig, geräuschvoll und mit allen Finessen der Mulattin den Hof, womit er das Mädchen in größte Bestürzung versetzte und die alte Mutter zu Tod ängstigte. Sie pflegte zu sagen, aber Master Wells, können Sie sich nicht benehmen? Derart ermutigt, ließ Wells stets weitere, deutlichere Aufmerksamkeiten folgen. Ralph und ich lachten uns fast tot. Um die Wahrheit zu sagen, die Bestürzung der alten Mutter war nur gespielt. Sie wusste genau, dass Wells den Gepflogenheiten in sklavenhaltenden Gemeinden entsprechend das Recht hatte, mit dem Mädchen anzubändeln, wann es ihm beliebte. Die Verwirrung des Mädchens war allerdings echt. Es war sensibel veranlagt und nahm Wells Liebesbezeugungen ernst. An diesem Küchentisch war das Essen wenig abwechslungsreich und genug war sowieso nicht da. Also mussten wir Lehrlinge uns durch Selbsthilfe am Leben halten. Das heißt, wir schlichen uns fast jede Nacht durch einen heimlichen Zugang, den wir entdeckt hatten, in den Keller, stahlen Kartoffeln, Zwiebeln und dergleichen, trugen sie in die Druckerei, wo wir auf Strohsäcken auf dem Fußboden schliefen, kochten sie auf dem Ofen und ließen es uns gut gehen. Wells verstand es, Kartoffeln auf eine ganz besondere, wundervolle und nur ihm bekannte Art zu kochen. Seit damals habe ich es nur noch ein einziges Mal erlebt, dass Kartoffeln so serviert wurden. Das war gegen Ende 1891, als der deutsche Kaiser Wilhelm II. Mich zu einem Privatbankett einlud. Als diese Kartoffeln aufgetragen wurden, war ich so überrascht, dass ich die Etikett vergaß und bevor ich mich wieder darauf besonnen hatte, eine unverzeihliche Sünde beging. Die Kartoffeln entlockten mir einen freudigen Willkommensruf, den ich an den neben mir sitzenden Kaiser richtete, ohne zu warten, bis er das Gespräch eröffnet hatte. Ich glaube, er bemühte sich aufrichtig, so zu tun, als sei er nicht schockiert und empört, aber er war es ganz offensichtlich. Und dasselbe galt für ein 30 anderer anwesende Würdenträger. Alle waren wie versteinert, und keiner hätte ein Wort herausgebracht, wenn er es versucht hätte. Das fürchterliche Schweigen währte mindestens eine halbe Minute und würde bestimmt noch heute andauern, hätte nicht der Kaiser selbst es gebrochen. Denn keiner der anderen Anwesenden hätte das je gewagt. Das geschah abends um 6:30 und bis nahe Mitternacht blieb die Atmosphäre ziemlich kühl. Dann schmolz das Eis, oder besser, es wurde weggespült von gewaltigen Mengen Bier. Im neuen Territorium Nevada wurde es plötzlich Mode, sich zu duellieren. Und um 1864 war jeder erpicht darauf, diesen neuen Sport mitzumachen. Der Hauptgrund dafür war, dass man glaubte, nur dann genügend Selbstachtung aufbringen zu können, wenn man entweder einen anderen im Duell getötet oder zum Krüppel gemacht hatte oder selbst im Duell getötet oder zum Krüppel gemacht worden war. Zu jener Zeit hatte ich bereits 2 Jahre als Lokalredakteur für Mr. Joe Goodmans Enterprise in Virginia City gearbeitet. Ich war damals 29 Jahre. Ich war in mancher Hinsicht ehrgeizig, hatte mich jedoch von der erwähnten Manie nicht im geringsten in Versuchung führen lassen. Ich hatte kein Bedürfnis nach einem Duell und hatte auch nicht die Absicht, jemanden dazu zu provozieren. Nicht, dass ich mich für solide gehalten hätte, aber in gewisser Weise behagte es mir, mich sicher zu fühlen. Ich schämte mich deswegen und die anderen Angestellten schämten sich für mich. Aber es ging mir trotzdem ganz gut. Da ich von jeher gewohnt war, mich aus irgendeinem Grund über mich selbst zu schämen, war mir diese Situation nicht neu. Ich ertrug sie prächtig.